Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Episode von Action Cult, dem Actionfilm-Podcast. An meiner Seite mal wieder Jan Patrick Langer. Hi Jan.
Hallo Dominik, hallo und Katsching an die Empfangsgeräte da draußen, wie ich immer zu sagen pflege.
Wie geht's uns denn heute, Jan?
Ah, ich fühle mich so ein bisschen durch den Kakao gezogen heute. Gestern auf einem Geburtstag gewesen, schön in der Kneipe rumgehangen und ich musste glücklicherweise fahren, aber trotzdem, es war ein langer Abend, es war ein anstrengender Abend, es war ein wunderschöner Abend und jetzt geht's in eine wunderschöne Aufnahme.
Ich bin mental auch gerade völlig hinüber. Ich habe eine harte Arbeitswoche hinter mir mit einer wunderbaren agilen Zertifizierung, die ich machen durfte, was ich geil finde, aber was anstrengend war. Und da gab es gestern noch Fondue bei uns zu Hause. Bin ja Schweizer, damit auch die Klischeebox getickt werden kann.
Yum.
Der Schweizer ist Fondue, so ist es. Also bin ich leicht hinüber nach einem schönen Abend. Aber das Thema heute, das hält mich bei der Stange. Worum geht's denn, wenn der Jan da ist? Worum geht's denn? Wollt ihr mal raten da draußen? Worum geht's denn? Jan, erzähl mal.
Ach so, ich dachte, wir lassen den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt so eine geschweige Gedenkminute Zeit, damit die mal eben so deine Timeline durchgucken können von Action Cult.
Gut, die können einfach das Episodentitel lesen, hilft vielleicht
auch. Ja, genau, das hilft wahrscheinlich sogar mehr als das, was ich jetzt hier irgendwie runterbeten könnte. Aber wenn ich hier bin bei Action Cult und mit dem Dominik über Filme rede oder über ein Thema rede, dann ist es immer vor allem eines. Unser allseits geliebtes Pferdeschwänzchen Steven Seagal soll heute mal wieder ein weiteres Mal Thema sein.
Absolut, man kann ja nicht genug über den Mann reden. Ich habe erst gerade kam auf irgendeinem dieser Film-YouTube-Kanäle kam wieder so ein Seagal-Special. What happened to Steven Seagals career? So 11 Minuten. Wir lagen schon im Bett und meine Freundin hört sich an, was ich so mache. Englischsprachige Video, yes, Steven Seagal, after this and that and that. Und sie so, warum schaust du dir das Zeug die ganze Zeit an? Und ich so, Schatz, ich muss informiert bleiben, was geht. Ich brauche Inspiration. Und habe ich ihr erklärt, wie gut diese Episoden laufen und was in dem Mann so speziell ist. Denn sie weiß nur, er ist ein Arsch.
Ist er ja auch.
Und sie weiß auch nur, dass er keine Ahnung hat, wer Jason Statham ist. Denn er hat ja im Interview mal Jason Statham gesagt oder irgend sowas. Er hat keine Ahnung, wer Statham ist. Okay? Also Seagal ist ein ignoranter, komischer, ja, Mensch. Ist einfach so. Und habe ich versucht, das zu erklären, dass der von 0 auf 100, die Filme, Riesenhits, dann der Abstieg, Martial Arts. Und sie hat die Faszination, sie hat es verstanden. Sie hat es verstanden, warum das im Gegensatz jetzt zu, ich bin jetzt mal ganz böse, vielleicht Dolph Lundgren, der auch ein toller Typ ist, menschlich wohl tausendmal besser als der Seagal, nicht mal drüber reden. Aber da ist weniger Fleisch am Knochen, glaube ich, an diesen Darstellern. Seagal bietet uns die komplette Fülle von Drama, von Comedy, von Sarkasmus, von Action, von gut gemachter Action, von B-Action, von C-Action, von einfach alles. Der bringt alles mit und ihr da draußen hört es euch ja richtig gerne an, denn wir sehen die Zahlen.
Also mich musst du nicht überzeugen. Du hattest mich gerade schon bei, er bringt die komplette Fülle.
Er bringt die, oh, die Fülle bringt er auch jetzt. Er bringt sogar die Fülle mit. Das ist doch geil. Er bringt alles. Er ist ein Schokokuss. Also deswegen haben wir gedacht, wir bringen zum heutigen 1. April, bringen wir eine Episode raus. Ursprünglich wollten wir sie anders nennen. So der Produktionstitel war eigentlich Seagal Fantasies.
Oh yeah.
Oh yeah. Warum, um was geht's eigentlich? Also die Idee fing an mit einer App. Denn ich habe diese Artificial Intelligence App Lensa benutzt. Und nachdem ich mal lustige Fotos von mir selbst gemacht habe im St. Nikolaus-Anzug, das war sehr lustig, habe ich gedacht, ich nehme mal die Fotos vom Seagal, vielleicht kann ich für einen Podcast irgendwas Geiles generieren.
Ey, und da sind so gute Dinger rausgekommen, Dominik, ne? Ich habe es mir jetzt gerade noch mal aufgerufen. Du hast mir ja eine ganze Reihe davon geschickt. Zum Glück nicht alle 200, aber schon eine ganze Reihe. Steven Seagal in einem Weltraumanzug, in so einem typischen orangen NASA-Anzug, der so ein bisschen verträumt in die Weite des Alls hinausblickt zum Beispiel.
Großartige Fotos, ja, das sind großartige Fotos.
Steven Seagal mit, was haben wir denn noch? im Weihnachtsmann-Kostüm. Das fand ich auch richtig gut. Mit diesem Vollbart und so Pausbacken und so eine typische Weihnachtsmütze auf. Auch fantastisch. Richtig gut, hat mir auch eins gefallen. Da hat er so wallendes Haar nach hinten auf dem einen Bild. Hat ein weißes Hemd an. Mit so ganz runtergezogenem Ausschnitt, so Dackelohrkragen. Sieht aus wie Steven Seagal, der Pferdeflüsterer oder so. Ich weiß nicht. Es sind wirklich großartige Sachen dabei.
Haben die Fantasien anregen lassen, was für Filme man mit Seagal hätte machen können. Und dann wer unsere bisherigen ersten 7 Seagal-Folgen gehört hat. Wir können sie namentlich nochmals erwähnen. Nico, Hard to Kill, zum Töten freigegeben. Dead Revenge, Alarmstufe Rot auf brennendem Mais und Alarmstufe Rot 2 haben Jan und ich besprochen. Wer sich all diese Werke anhören will, der ist verdammt lange beschäftigt, denn jede Episode dauert in etwa mindestens 2,5 Stunden bis 3,5 Stunden.
Ja, ich glaube, man kann im Schnitt kommen wir aktuell auf ein bisschen weniger als 3 Stunden, also 2 Stunden 50 ungefähr im Schnitt.
Ja, also man kann sich verdammt lange damit unterhalten, wenn man Bock hat, uns zuzuhören, wie wir diese Dinge auseinandernehmen und besprechen. Und so dachten wir, nehmen wir doch dieses Paket, was wir haben. Von Nico bis Alarmstufe Rot 2, denn es ist auch jetzt ein bisschen das Ende einer Ära. Haben wir gesagt in der letzten Besprechung, was Großes geht langsam zu Ende. Die Zeit, als die Seagal-Filme 6 von 7 waren ein Hit. Nur auf brennendem Eis hat underperformed. Alarmstufe Rot 2, sein teuerstes Werk, ein ziemlich großer Hit. Auch auf Video war der nochmals Asche gemacht. Diese Hits werden jetzt langsam, die werden rar.
Ja, genau. Wir sind an einem Wendepunkt. Ja.
Wir sind am Wendepunkt. Wir wollen das nochmals feiern, indem wir zurückschauen auf diese ersten 7 Filme und was man daraus noch hätte machen können eigentlich. Denn wir haben mehrmals erwähnt, hey, bei dieser Story, da würde ich so gerne noch sehen, wie kam das zustande? Was ist danach passiert? Was ist mit dieser Figur? Und genau darum geht es heute. Wir gehen nochmals durch diese Werke durch und lassen unsere Fantasien nochmals schwelgen. Was hätten wir daraus noch gerne gehabt? Was für ein sogenanntes Extended Universe würden wir uns wünschen, dass diese Filme ergänzen würde? Oder Jan?
Ja, genau das ist es. Genau das ist es. Du hast es sehr schön zusammengefasst, denn wir haben ja bei unseren Besprechungen schon immer diese gedanklichen Ausbrüche gewagt. Wir sind ja schon immer irgendwie in unsere Fantasie abgedriftet und haben uns vorgestellt, was mit manchen Figuren vielleicht passiert sein könnte oder wie, was da noch alles drinsteckt. Wir sind ja wirklich teilweise sehr tief in die Materie da reingegangen und da kam das von ganz alleine. Und dank der Lenser-App haben wir dann uns vorgenommen, diese Ideen nochmal zu fokussieren, würde ich sagen.
Ich glaube, wir können jetzt schon sagen, es ist da noch mindestens ein weiteres Special der 1 schon in Planung, wo wir aber noch nicht sagen, was es ist. Aber da kommt dann noch was weiteres auf euch zu, irgendwann in der mittelfristigen Zukunft. Ja, darf man mal sagen, oder?
Darf man mal sagen, ganz genau. Darf man mal sagen.
Ja, wie wollen wir das jetzt durchgehen, Jan? Das ist ja für uns jetzt nicht die übliche Vorgehensweise. Wir sprechen nicht einen Film. Wie wollen wir zu einem Erstling springen vielleicht mal, Nico?
Ja, wir fangen einfach vorne an, ganz genau. Wir haben uns zwar vorbereitet und trotzdem sind wir unvorbereitet. Das ist ein merkwürdiges Gefühl.
Ja, es ist nicht das, was wir sonst machen. Das, genau.
Es
hat einen anderen Groove jetzt. Es ist so Freestyle-Gitarre spielen irgendwie.
Ja, ganz genau. Und da müssen wir uns erst noch ein bisschen reinjammen. Also verzeiht uns den hakligen Start, den wir jetzt vielleicht hier hinlegen. Aber
es ist ja eine 1. April-Episode. Die Leute wissen das dann. Es wird auch irgendwie noch erwähnt. Keine Ahnung. Ein Witz ist, aber es ist kein Witz. Es ist kein Joke.
Nein. Ja, genau. Es ist todernst.
Gibt's euch gar nichts zu lachen hier.
Oder? Das können die Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende ja selber entscheiden.
Also wir gehen jetzt kurz durch die Filme. Filme heißt Jan und der Dominik. Wir werden sagen, was hätten wir zu diesem Film jetzt noch gerne gehabt? Gibt's was die Geschichte ergänzen würde? Und in welcher Form hätte man das gern?
Ja.
Fangen wir bei Nico.
Ja, fangen wir bei Nico an.
1988, Nico, Steven Seagals Debüt in einer Hauptrolle, in einem großen Film, man kann es schon sagen, in einem geilen Film. Spielt er Nico Toscani, Polizist, der früher im Vietnamkrieg für die CIA tätig war und sprich, hat eine Vergangenheit beim Geheimdienst und diese Vergangenheit holt ihn ein. Das kann man so sehr schnell abkürzen, oder?
Ja. Wir sollten da jetzt auch nicht immer noch eine Zusammenfassung dazu, also nicht eine zu lange Zusammenfassung irgendwie noch runterbeten. Denn ganz ehrlich, da kann man sich dann natürlich sehr gerne unsere Folge zu anhören. Ausführlich über die.
Genau, die Folgen werden alle verlinkt, auch in den Shownotes. Also wer mehr wissen will über Nico, runterscrollen, Shownotes anklicken, geht direkt auf die Nico-Episode. Funktioniert.
Wollen Sie mehr wissen?
If you wanna know more. Genau. Ja, Jan, was hättest du denn gern gesehen, was diesen Film noch ergänzt?
Ja, wir haben es, glaube ich, auch in der Folge auch angesprochen und angerissen. Und ich würde gerne eine Serie mit Nico Toscani sehen. So eine richtig schöne Krimiserie. Nico Toscani, der so ein bisschen mit seinem Alltag hadert, der die ganze Zeit zwischen seinem Leben als Cop und als Familienvater mit Beziehung zu einer Mafia durchtränkten Familie, ja, ne, das ist ja so ein bisschen der große Twist, würde ich nicht sagen, aber das Dilemma, in dem er steckt, und Nico Toscani muss das irgendwie unter einen Hut bringen, und vielleicht gibt's dann so ein bisschen gegenseitiges Helfen, die Familie hilft ihm vielleicht mal so den einen oder anderen Fall aufzuklären oder so, weil die natürlich auch ganz andere Möglichkeit haben, im Milieu sich umzuhören. Und möchte auf jeden Fall ein Wiedersehen haben mit Jackson und mit Lukic, so hieß er, glaube ich, ne?
Lukic, ja, genau.
Ja, das waren ja seine Kollegen bei den Cops. Und dann kann es auch nochmal richtig dramatisch werden. Wir haben Nico Toscani ja eh schon diese kleine Affäre mit Jackson angedichtet. Und das könnte man dann so als den großen Drama-Plot des Ganzen damit reinhämmern. Und natürlich darf Nico Toscani mindestens am Ende jeder Folge irgendwie Kauleisten polieren. Ganz, ganz wichtig. Ja, ne? Kannst du viel reinpacken, kannst du wirklich viel reinpacken.
Diese von uns unterstellte Affäre zu Jax, Pam Greers Figur. Und das könnte man so herrlich reinpacken ins Ganze, indem man einfach immer wieder nicht drüber redet, aber nur einige Dinge zeigt. Das bei Jackson, falls sie mal bei ihr im Apartment sind, da liegt einfach irgendwie vielleicht noch was von Nico rum, wie so eine Unterhose oder so. Oder der Toilettendeckel ist nach oben geklappt. Also, du weißt einfach so diese kleinen Hinweise, die dich als Zuschauer anregen, aber es wird nicht explizit.
Oh, das finde ich gut.
Nie
du
erwähnt.
Weißt ganz genau, es wird immer gesagt, Jackson ist solo. Und immer, wenn man die Wohnung sieht, denkt man, ja, aber da hält sich doch ein Kerl auf.
Ja, ja. Und ganz viel Haargel steht da rum. Also einfach jeder dazu, der Zuschauer weiß, ach, da lebt der Nico, der lebt auch irgendwie da. Und das Bett ist merkwürdig durcheinander zerwühlt. Und da haben problemlos zwei Menschen drin Platz. Und ja.
Ja, irgendwie so, genau.
Oder das vielleicht Seagals 1911er, da liegt auf dem Nachttisch.
Ist einfach in jeder Szene woanders versteckt.
Ja, aber es muss immer, weißt du, das immer, also du weißt einfach immer, okay, er hat wieder mal da rumgebumst, der Alte. Einfach so muss es, so soll es sein.
Ja, und es wird als völlig selbstverständlich in der Serienhandlung angenommen, einfach.
So. Aber das war ja auch so bei Nico, dass diese Familienszenen, die haben wirklich die Fantasie angeregt. Das hat wirklich Möglichkeiten gegeben für mehr, wo ich gesagt habe, hey, das könnte ich mir jetzt vorstellen.
Weil und, das aber auch so ein geiles, das hatte auch so ein geiles Gefüge, auch so einen interessanten Drive einfach. Ne? Erinnere dich nochmal an dieses Grillfest, wo ja einerseits die ganze Mafia-Familie da ist, die über die Cops ablästern, und andererseits halt die Cops, die über die Mafia-Familie ablästern.
Das war so, schon geil.
Das war schon richtig gut. So, ja, dich nehme ich nächste Woche fest. Ey, dich haben wir doch letzte Woche geschmiert.
Und weißt du, ganz, das hat doch auch Nico über den Durchschnitt gezogen. Diese kleinen Dinge hat ja. den Film besser
ja,
gemacht.
Ja.
Dass das du ein stimmt. Gefühl hattest für die Figuren, auch für die Großmutter, für die Cousine mit ihrem Drogen-Junkie-Freund, das hatte alles mehr Layer, mehr, wie heißt es, Stufen, mehrere Schichten, die vielleicht nicht gebraucht hätte, aber das hat den Film interessanter gemacht. Der Film ist, Nico ist interessanter als andere Filme, die wir besprochen haben von Seagal vielleicht.
Genau, jedenfalls, wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, da mal so ein bisschen reinsteigt, ne, und sich da mal so ein bisschen auf die ganze Atmosphäre im Hintergrund einlässt.
Über einen Seagal-Film nachdenken, das finde ich so geil.
Ja, wir haben es geschafft irgendwie, ne?
Natürlich. Ja, ich sehe es halt so, bei Nico, und da können wir mal das Real Life nehmen, Above the Law 2, also Nico 2, Da ist auch Stand heute, meine ich, immer noch bei IMDb gelistet.
Ja, aber der ist ja schon seit einem Jahrzehnt bei der IMDb gelistet, oder?
Ja, Seagal hat auf seinem Twitter-Account, oder wer auch immer diesen Account betreut, hat mal erwähnt, dass er den machen will, dass da was kommen sollte. Ganz ehrlich, man kann es sich nicht vorstellen, zum einen auch wegen der Optik.
Will man das auch wirklich? Ich meine, darüber nachzudenken und sich da in irgendwelche Träumereien mal zu kurz zu flüchten, ist ja okay. Aber wenn man da mal einen ernsthaften Gedanken dran verschwendet, muss ich schon sagen, eigentlich möchte ich das nicht.
Nein. Es kann nicht besser werden. Zum einen, Sharon Stone, die würde nie mehr mit Seagal spielen. Das heißt, die hasst ihn. Also wer nicht? Also das wird nicht passieren. Die würden nie mehr zusammen eine Bettszene filmen. Seagal wird es auch nicht wollen, denn Sharon Stone ist auch viel zu alt für ihn.
Ganz einfach. Wahrscheinlich.
Die sind nicht Anfang 20, also würde die Szene nicht mehr drehen. Was auch noch dagegen spricht, warum man es auch nicht sehen will eigentlich, wenn man weiß, wie Seagal-Filme in der letzten Zeit produziert worden sind, das wäre dann so ein C-Movie-Teil, wo Seagal das Drehbuch selbst mitverantwortet hätte. Ganz ehrlich, nee. Wollen wir nicht sehen.
Nee, wollen wir auch nicht sehen. Aber wie würde denn dein Gedankenkonstrukt aussehen?
Simpel, dass wir ein paar Jahre nach Nico einsetzen und wir bekommen wieder so eine wunderschöne Montage, wie bei Nico, Above the Law. Was ist so passiert in den letzten Jahren? Fotos fliegen durchs Bild, das Kind wird langsam größer. Du siehst Fotos von der Familie Toscani, wie sie in Mallorca am Strand liegen. Du siehst, wie er vor dem Kongress am Aussagen ist. Es kommt so aus dem Off, die Stimme von Seagal, wie er redet, ja, ich muss beim Kongress aussagen, es ist mein Ziel hier, dass wir Korruptionsfreiheit in der Politik haben und dafür kämpfe ich noch heute. So in dieser Art irgendwie. Okay. Und dass wir dann seinen Kampf gegen diese CIA-Kriminellen, das müssen mehrere gewesen sein, als nur die von Saigon, das war eine größere Operation, dass er da eben noch am Aufdecken ist, als Hobby-Detektiv quasi, also bei der Polizei tätig, er ist jetzt aufgestiegen, er führt ein Team, aber er ist immer noch mit der Aufklärung seiner Vergangenheit beschäftigt und das würde ich eigentlich noch gerne sehen. Das auch nicht als Film, das wirklich als eine mehrteilige Serie vielleicht. Wir haben gesagt, Nico bietet viel, wo man dran ansetzen könnte, mit dem Familienumfeld, du hast es bereits erwähnt, mit den Figuren, die wir kennen, mit einer Jax als Pseudo-Affäre, über die nicht geredet wird, und halt dann mit den familiären Aspekten, wie vielleicht ein Nico Toscani vielleicht doch eben noch irgendwie traumatisiert ist von dem Ganzen. Denn wenn du die letzte Szene von Nico anschaust, der Nico saß da auf der Couch im weißen Hemd und der hat ziemlich eigentlich kaputt ausgesehen, der hat sicher irgendwelche Schäden von dem Ganzen davongezogen, weil er war zu dem Zeitpunkt, war Steven Seagals Figur noch ein realer Mensch.
Ja, genau, das war ein realer Mensch und angesichts dessen, was diese Figur trotz ihrer Wehrhaftigkeit, die sie ja durchgehend an den Tag legt, mitgemacht hat, ist jetzt auch nichts, was man irgendwie auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und ich, ja, da kannst du schon ein bisschen was machen. Vor allem halt, ich bin halt auch der Meinung, es dürfte als Serie echt gut funktionieren. Das hat richtig, richtig angenehmen Serienpotenzial.
Ja, und du hast auch hier eben auch dieser ganze Aspekt mit der Mafia, mit dieser, mit dem Clan der Familie Toscani dahinter. Das hat schon was, diese Brisanz, ein Cop, der aus der Mafia stammt, die Familie ist noch da, seine Freunde sind Polizisten. Diese Dreiecksbeziehung fast schon, da so eine Dreiecksbeziehung, Frau, checkst, Nico, das ist so super. Also ich sehe so viele Möglichkeiten. Netflix, macht was. Oder?
Ja, finde ich gut.
Ja, soviel zu Nico.
Kommen wir zu Hard to Kill.
Ja, jetzt wird's tief. Jetzt.
Ja, ich sehe an deiner Notizen, dir ist ähnlich viel eingefallen wie mir. Ich saß da auch vor und dachte mir, holy crap, ey, Hard to Kill hat echt, Mason Storm hat echt wenig Fleisch.
Und Hard to Kill ist, ich kann das ja nicht Trash nennen, aber hat schon was sehr Fastfood-mäßiges.
Ja, und gleichzeitig ist aber auch, ich habe es ja auch schon in der regulären Aufnahme gesagt, es ist halt ein Partyfilm, ne?
Ja, ja.
Das ist total der Partyfilm, weil der ist auch so, der hat so viele comic-eske Szenen da drin. Schon allein dieser verfluchte Bart, den der im Krankenhaus trägt. Und diese Zottelhaare. Und diese bescheuerte Montage, als er immer den Berg hochrennt und am Ende dann Brett aus dem Hügel prügelt.
Und der Adler fliegt über seinen Kopf.
Und der Adler fliegt über seinen Kopf, genau. Sehr, sehr viele comic-eske Momente drin. Auch die Optik, die ist ja ein eher bunter Film irgendwie. Und ja, da liegen halt alles liegt irgendwie auf den Schauwerten hauptsächlich, ja. Und nicht und so sehr auf den Figuren.
Ich glaube, den spannendsten Aspekten hast du bereits ausgearbeitet in diesem einen Satz, der da steht.
Es gibt nämlich wirklich. Es gibt wirklich einen einzigen spannenden oder eine einzige Konstellation an dem Film, die uns beide auch sehr überzeugt hat und auf die wir ja in unserer Besprechung ja fast mehr Zeit verschwendet haben als auf die restliche Handlung und auf die restlichen Figuren. Und das ist nämlich Steven Seagal, Mason Storms Partner O'Malley. O'Malley sorgt in Hard to Kill dafür, dass Mason Storm nach seiner Verwundung quasi, ja, für tot erklärt wird, ja, dass er sich in Ruhe erholen kann. O'Malley kümmert sich um Sonny, das ist Mason Storms Sohn, der bei dem Anschlag auf ihn flüchten konnte. Und das Ganze 5 Jahre lang.
Sieben.
Stimmt, es waren 7 Jahre. Stimmt, du hast recht. Wieso habe ich 5? Ach so, ich habe hier 5 Folgen aufgeschrieben. Genau. Ganze 7 Jahre lang war O'Malley einfach der Mann im Hintergrund, der ermittelt hat, der Beweise zusammengetragen hat, der auch Hinweise auf ein großes Maulwurfsnetzwerk bei der Polizei gefunden hat, der den Sohn erzogen hat und der den Sohn hat aufwachsen sehen und so. Und weil Mason Storm als Figur halt so wenig hergibt, habe ich gesagt, ich möchte halt gerne noch mal eine Serie haben, aber nur so eine Miniserie. Da kommt es jetzt so, 5 Folgen im Schnitt ungefähr und dann ist die Nummer auch durch und im Mittelpunkt soll halt nicht Mason Storm stehen, sondern sein Kumpel O'Malley und oder Sonny Storm. Sonny Storm, den Namen kannst du auch nicht aussprechen, ne?
Das ist auch kein Name.
Spreche ich gerade das erste Mal komplett aus, ey. Sonny Storm, der arme Sohn, ey, der arme Junge.
Hat er einen zweiten Namen?
Ich hoffe doch.
Sonny Storm.
Aber wie dem auch sei, da eine Serie drüber zu sehen, noch nicht mal unbedingt eine Action-Serie, sondern vielleicht so eine, ich könnte mir vorstellen, so in Richtung Coming of Age für den aus Sunnys Sicht, so ein bisschen, ne? Und so ein bisschen Noir Detective Story für O'Malley, der ja, ne, der gleichzeitig versucht, die Mörder ausfindig zu machen und sich aber auch noch um Sunny kümmern muss und so.
Und das im Deckmantel, dass er quasi nicht zeigt, dass er einen Sohn jetzt hat, sondern da er muss so operieren, dass das keiner mitbekommt, dass er den Sohn gerettet hat.
Ja, ja, ja.
Das kommt ja noch dazu.
Ich weiß nicht genau, ob das überhaupt für 5 Folgen reicht ob man da nicht vielleicht sogar einfach nur einen knackigen 80-minütigen Film draus machen könnte. Aber nichtsdestotrotz ist das die Figurenkonstellation, die bei Hard to Kill noch am meisten Potenzial beinhaltete. Deswegen bin ich da jetzt so drauf gekommen. So
also ist nicht die Krankenschwester ist nicht, oder? Da holst du nichts raus aus der guten.
Nicht wirklich.
Ja, ich habe immer gesagt, der Film startet ja so, so prägnant. Du bist schon inmitten einer Beschattung in Hard to Kill, als du sie gerade zum ersten Mal siehst. Wie kam es eigentlich dazu? Die wussten, die beschatten da diesen, ach Gott, diesen Mafia-Heini da. Ich möchte den Namen nicht mehr. Calderone? Nee, Calderone ist mein, wie weiß, oder? Wie heißt er gleich? Es ist nicht Calderone, ist egal. Diesen Mafia-Typen da. Und ja, wie kam es denn eigentlich dazu? Was ist denn passiert zuvor?
Dass er überhaupt auf diese Spur von den Leuten gekommen ist, meinst du?
Genau, richtig, ja. Wie kam es überhaupt dazu, dass diese Verdachtsmomente da sind? Denn auch dieses Konstrukt der korrupten Polizei hat ja was. Und Mason Storm hat ja auch einen Partner, wo ich den Namen gar nicht mehr weiß. Aber hat
ja, weil er einfach abgeknallt wird, der arme Junge.
Im Hotelzimmer.
Ja, in diesem schrammeligen, ollen Motelzimmer einfach über den Haufen geknallt.
Warum schläft er da und nicht zu Hause? Ist egal. Das sind
er ist Fragen, geschieden, so wie jeder gute Cop.
Ja, er ist Roger Murtoyn unglücklich, in sehr viel Pech. Und er hat was, oder? Und das könnte ich mir noch vorstellen, dass man das Ganze, wie die beiden zusammenarbeiten, sie suchen den Fall aufzudecken, wie sie immer wieder an Sackgassen geraten. Und dann kulminiert es halt darin, dass wir den Übergang zu Hard to Kill haben.
Oh, da kannst du aber auch eigentlich ein richtig schönes Buddy-Action-Vehikel draus machen, ne?
Was dann harte, wenn du weißt, dass...
Du kannst ja auch den Partner, der bei Hard to Kill einfach abgeknallt wird, ich hatte da schon gar nicht mehr dran gedacht, bis du es jetzt gerade erwähnt hast, kannst du ja auch in dem Prequel in den Vordergrund hieven. Er muss quasi zusehen, dass er Seagal immer Mason Storm immer so an der kurzen Leine hält. Ne? Die ganze Handlung dreht sich um diesen Partner und dann wird er bei Hard to Kill einfach so räudig abgeknallt.
Das ist gar keine schlechte. Das macht das Ganze einfach noch massiv schlimmer. Es macht es einfach nicht besser. Oh Gott. Ja.
Ich würde es gucken.
Ja, ich würde es auch gucken, das ist nicht das Problem. Nur dann ist ja die Frage, wer wird es denn spielen? Da haben wir noch nicht drüber geredet. Wer wird denn spielen? Willst du das? Ja.
So tief bin ich da jetzt noch nicht reingegangen.
Das will ich auch gar nicht überlegen. Dann willst du Seagal de-agen?
Ja, gut, ich sag mal so. Wir reden ja sowieso gerade nur von Gedankenkonstrukten. Also auch eine Serie zu Nico, ne? Wäre natürlich mit einem Seagal aus dieser Zeit. Also da reden wir schon von dem Seagal von Anfang der 90er, der noch in Top-Shape ist und war. Ja. Und auch, wenn ich jetzt hier von einer Miniserie mit O'Malley spreche, dann meine ich halt auch wirklich unmittelbar an diesen Film anschließend. Wenn man jetzt jede dieser Ideen, die wir hier droppen, gleichzeitig mit der aktuellen Figur oder Personen Seagal machen würde, dann hätte auch eine interessante Dynamik, muss ich zugeben. Aber nein, auf gar keinen Fall, ey.
Ja, und sind wir ehrlich, Hard to Kill gibt nicht mehr her. Hard to Kill ist oberflächlich, Punkt. Mm. Da ist nichts dahinter. Außer O'Malley und Sonny gibt es da nichts, was dem Film irgendwie noch ein bisschen Tiefgang verleihen würde.
Ja, genau.
Wandern wir doch weiter zum dritten Werk, zum Töten freigegeben.
Ja.
Ist ja auch diese eine Episode, die meine Podcast-Charts mitdominiert.
Was verrückt ist, ich habe nämlich jetzt bei zum Töten freigegeben, also nein, eigentlich ist es nicht verrückt, es ist ein verdammt guter Film, so, Punkt. Aber ich hatte ein ähnliches Problem bei zum Töten freigegeben wie bei Hard to Kill, da jetzt auf eine kreative Idee zu kommen, wenn ich ehrlich bin. Denn er ist auch ein sehr einfaches Vehikel.
Ja.
Er ist ein sehr einfaches Vehikel von äußerst guter Qualität.
Ja. Geiler Pace.
Geiler Pace, absolut. Es ist fantastisch. Ein richtig, richtig schönes Finale, ein doppeltes Finale. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es passiert wenig im Hintergrund.
Aber was passiert? Wir sehen ja, dass Seagal sich bei gewissen Menschen erkundigt. Wie zum Beispiel mit dem Waffenhändler. Ob er noch verheiratet ist oder so. Das war doch das so. Da fragt ein Waffenhändler, den wir nur in dieser einen Szene in diesem Van sehen oder irgend sowas.
Du hast recht, natürlich.
Oder? Ja. Und dass da quasi mehr dahinter steckt. John Hatcher scheint den zu kennen von früher. Und dass man darauf, ich glaube, du hast sogar in der Episode erwähnt, zum darauf aufbauen könnte, was war da passiert ein paar Jahre früher auf den Straßen von Bangkok? Er wurde doch von mehreren Leuten angesprochen.
Du meine Güte, Dominik, das hatte ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Ich würde sagen, wir streichen unsere beiden Ideen und formulieren das, was du jetzt gerade angefangen hast, noch ein bisschen weiter aus.
Na, ich behalte meine, das ist deine Idee. Ich gebe dir das einfach wieder zurück. Na, du hast ja davon geredet, glaube ich, in der Episode auch oder im Vor- oder Nachgespräch.
Ja, ja.
Weiß nicht mehr ganz genau. Das war, das würde ja einiges hergeben, oder?
Ja, ja, stimmt. Was ist in Bangkok passiert? Hatcher ist in Bangkok. Es, genau, richtig. Sein Partner, der in Zum Töten Freigeben auftaucht, Max, fragt ihn ja auch, ey, ich dachte, du wärst in Bangkok draufgegangen.
Eben.
Ne?
Eben.
Ich dachte, du wärst in Bangkok draufgegangen. Und ja, darauf aufbauen könnte man tatsächlich diese Vorgeschichte von John Hatcher ein bisschen weiter ausformulieren. Stimmt, guck mal, jetzt kommen die Erinnerungen gerade alle wieder zurück. Ich hatte mich ja auch gefragt, warum wohnt John Hatcher immer noch bei seiner Schwester, ist es, ne? Ja. Nee, oder ist es das Elternhaus von der Schwester übernommen? Man weiß es nicht genau.
Ich glaube, die wohnen alle da zusammen. Das ist so ein Multigenerationenhaus.
Genau, also ein Mehrgenerationenhaus irgendwie. Aber John Hatcher hat da immer noch sein Kinderzimmer unterm Dach irgendwie, ne? Was ja auch komplett eingerichtet ist mit Katanas auf dem Fernseher und den ganzen Waffen irgendwie an der Wand und so. Also ist ja wirklich völlig abgefahren. Und auch damit könnte man natürlich noch einiges machen. John Hatcher, wir sehen John Hatcher in seiner Ausbildung, der seinen ersten Geheimauftrag bekommt, nachdem er mit Max es irgendwie aus dem kambodschanischen Dschungel wieder herausgeschafft hat. Und Max nimmt ihn aber noch ins Gebet und sagt, ey, John, mach das nicht. Geh nicht nach Bangkok. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl in der Magengegend. Ja. Und dann geht er aber doch nach Bangkok und ist aber seine Tarnung fliegt auf. Und in einem großen Showdown muss er sich da im wahrsten Sinne des Wortes den Weg wieder rausschießen.
Ja.
Ja. Und das Ganze geht so ein bisschen in Richtung Tyler Rake.
Ich wollte es gerade sagen. Ohne, ohne Scheiß habe ich jetzt keinen Witz. Ich habe gerade verzweifelt versucht, den Filmnamen Tyler Rake. Ich habe genau das Gleiche gedacht. Das wäre richtig geil. Wenn er dann müsste sich eine Stunde lang Tyler Rake-mäßig aus Bangkok rauskämpfen.
Und Max kommt am Ende auch noch. Bei Tyler Rake war es auf einer Brücke, ne? Da findet ja der Showdown statt. Bei dem Prequel zum Töten freigegeben wäre es dann, das wäre zu offensichtlich, wenn man auch eine Brücke nehmen würde. Aber auf jeden Fall nehmen wir einen Ort. John Hatcher auf der einen Seite, dazwischen ganz viele Feinde. Max kommt auf der anderen Seite an. Es gibt irgendwie ein Riesenfeuergefecht, es gibt Explosionen. Und am Ende sieht es so aus, als hätte es John Hatcher erwischt. Max ist tief bestürzt, er kniet irgendwie vor einem explodierten Fahrzeug oder sowas und denkt, er ist tot. Und die letzte Szene, die wir aus dem Film sehen, ist, dass Max wieder in seinem Hawaii-Hemd und diesem Hut, ne, den er auch zum Töten freigegeben hatte, steigt am Flughafen ins Flugzeug oder geht durch den Sicherheitsbereich oder. Und wir sehen im Hintergrund unscharf die Silhouette von John Hatcher. Cut, Ende.
Ich würde es anschauen. Ich würde es sofort anschauen. Ich wär mit dabei.
So machen wir das.
Würde ich sofort anschauen. Aber ich habe mir noch eine ganz andere Idee aus dem Arsch gezogen. Screwface ist tot. Wir machen ein Sequel. Denn der Film hört ja auch sehr abrupt auf. Wir sehen, wie Max und John aus dem Gebäude kommen. Max hinkt noch, der hat einen Schuss ins Bein abbekommen. Sie tragen den toten Kollegen da raus.
Ja.
Und der Film endet. Aber
perfektes Ende, by the way.
Gut, super Ende, keine Frage. Aber die Geschichte. Ich meine, die jamaikanische Gang ist ja noch da.
Ja, es haben nicht alle in den, sie haben nicht alle ins Gras gebissen.
Hast du jetzt das Gefühl, das werden alles rechtschaffende Bürger oder wie?
Ja, doch, doch, die werden Steuerberater und so.
Mindestens so sein oder Anwälte. Die Welt braucht mehr Anwälte. Aber auch die Kolumbianer sind nicht alle tot. Die sind noch da. Das heißt, du hast da so einen Schmelztiegel.
Ein Machtvakuum.
Genau, in einem Vorort, das sich gerade neu am Organisieren ist. Und während die einen und die anderen versuchen, wieder Nummer 1 auf dem Markt zu werden, taucht Screwfaces Drillingsbruder auf. Drillingsbruder, Zwillingsbruder, Drillingsbruder.
Es ist effektiv der Drillingsbruder.
Der Drillingsbruder, aber, der taucht jetzt einfach auf.
Ja, der taucht jetzt einfach auf. So wie man das in jeder guten Fortsetzung macht, ne? Man.
Liebe Grüße an John Woo an dieser Stelle.
Ja, ganz genau. In dem Fall ist es halt einfach der dritte. Wieder derselbe Schauspieler, ne?
Ja, natürlich, der war nämlich super. Es ist ultra plump, aber das verspricht uns einen ganz knackigen Mid-90s Actioner.
Auf jeden Fall. Vor allem, wenn dieser dritte Bruder erst ganz am Ende revealed wird. Das ist so ein großer Twist, ey. So ein großer Twist dann kommt. Oh mein Gott, es war der dritte. Es war die ganze Zeit die Nummer 3.
Denn der hat im Hintergrund nämlich die Fäden gezogen. Hat seine beiden Zwillingsbrüder anwesend, ihm ist es das und das. Er ist das wahre Mastermind, das zurückgezogen auf dem Kloster gelebt hat und von da alles gesteuert hat. So war es nämlich.
Ganz genau.
Aber, und jetzt kommt, jetzt kurz Real-Life-Check, wir sind jetzt im Jahr 1995 gerade in Alarmstufe Rot besprochen, kannst du dir jetzt nochmals vorstellen, dass der Seagal aus Alarmstufe Rot 2 den John Hatcher spielt?
Nee.
Weil er zu alt ist. Weil ja, in Mark
liegen aber Death, ja, liegen ja eigentlich Jahre, nur ein paar Jahre dazwischen.
Fünf Jahre dazwischen, aber er wirkt massiv älter. John Hatcher war ein relativ junger Mann. So sah er aus. Der war ultra fit, der sah relativ jung aus, der war athletisch und alles. Jetzt ist er ein bisschen ein gesetzter Mit-40er. Er könnte es nicht mehr machen. Er hätte es auch nur 95 nicht mehr machen können.
Ja, man hätte das Pacing des Films ein bisschen an den gealterteren Seagal anpassen müssen. Ja. Wahrscheinlich wäre es etwas gemächlicher geworden, schon. Aber dennoch, wahrscheinlich wären es mehr Schießereien geworden.
Ja. 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 Denn wir werden ja demnächst ins Film 1996 kommen mit dem Steven. Und wir werden über zwei Filme sprechen. Einsame Entscheidung und Glimmerman. Und speziell bei Glimmerman.
Da siehst du es schon deutlich, ne?
Da ist der John Hatcher verdammt weit weg. Also
ja,
richtig.
Ja, da sind alle vorherigen Figuren verdammt weit weg schon.
Ja, da haben wir alle gefressen, das ist der Punkt.
Ja, ja, so schlimm war es bei Glimmermännern nicht, aber ja.
Ja, es war auch nicht mehr gut. Kann man nichts dagegen sagen. Aber,
wie schön, finde ich gut. So ein schöner Mid-90s-Actioner, so ein No-Brainer und am Ende denkt man sich, what? Das war der Drilling die ganze Zeit. Finde ich gut, finde ich schön.
Aber ich rede wirklich von einem Film, nicht von der Serie. Mehr gibt es sicher. Ein toller Film, fertig. Mehr nicht.
Ja. Ja, halt 90 Minuten auf die Fresse. Fertig.
Absolut.
Kommen wir zu Deadly Revenge.
Gerne.
Das Brooklyn Massacre. Out for Justice. Ich glaube, der Film mit den meisten Titeln unterschiedlichen.
Ja, absolut. Und dein Lieblingsfilm von Seagal.
Ja, mein Lieblingsfilm. Das ist für mich der Film, der einfach die härteste Action zu bieten hat. Und der für mich die Quintessenz dessen ist, also die Quintessenz der Action, für die Seagal mal stand. Ja, genau. Auch wenn wieder dieser Film doch eigentlich nicht so viel zu bieten hat, was die Figuren angeht. Und um den nicht vorwegzugreifen, habe ich mich für was ganz anderes entschieden. Ich weiß, dass wir auch über das, was du da gesagt hast oder was du aufgeschrieben hast, was du gleich sagen willst, haben wir auch, glaube ich, in der Besprechung kurz mal gesprochen, ne?
Ich meine es, ich bin nicht sicher.
Ja, ich bin es auch nicht hundertprozentig sicher, aber es kommt mir sehr bekannt vor. Aber ich wollte mal einen anderen Weg gehen. Ich habe mir gedacht, dieser Gino Fellino mit diesem ultra bescheuerten Namen, der hat ja eigentlich wenig zu bieten, außer dass er verdammt gut Maulschellen verteilen kann. Ja. Aber so richtig weiß ich auch nicht, was ich da noch von dem sehen möchte. Ja, man kann ein Prequel machen, man kann ein Sequel machen. Das wird wahrscheinlich in ähnlicher Weise funktionieren, aber auch nicht so gut wie Out for Justice. Out for Justice ist halt schon echt hilarious. Und also habe ich mir gedacht, ey, lass doch einen Comic machen. Das Gino Fellino Comic. Ja, am Titel müssen wir nur arbeiten, aber der übergroße Beschützer von Brooklyn, der sich die Gerechtigkeit groß auf die Faust tätowiert hat. Und der gleichzeitig noch Verbindung zur Mafia hat. Mal wieder. Weil er ja quasi irgendwie halber Mafiosi auch ist, selber. Und ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Also es wird ein eher grauer Comic-Held, könnte man sagen. Denn so richtig für Gerechtigkeit kämpfst du nicht, wenn du gleichzeitig damit die Mafia unterstützt. Aber gut, ich hatte auch kurz drüber nachgedacht, ob es dann nicht vielleicht Sinn macht, die Verbindung zur Mafia komplett zu kappen. Und da geht's mir aber dann zu sehr in die Punisher-Richtung. Aber es wäre schon so ein bisschen der Punisher von Brooklyn. Also es wäre schon so der Vergleich, den man vielleicht heranziehen könnte. Ja? Und ich glaube, das als Comic, auch keine langlebige Reihe, vielleicht auch nur ein Heftchen oder so, das fände ich schon gut. Bei einem Comic kannst du Gewalt nochmal ganz anders darstellen. Du kannst in dem Comic auch so eine Figur nochmal ganz anders charakterisieren. Und ich glaube, Gino Fellino, Steven Seagal in seinen besten Jahren als Comicfigur hat Potenzial. Kann funktionieren. Absolut. Du machst eine bescheuerte Story, völlig egal. Konzentrierst dich ein bisschen mehr auf die Figur an sich, kleidest die ein bisschen mehr aus, erzählst die Figur ein bisschen weiter und unterstreichst das einfach mit übelst grafischer Gewalt.
Wunderbar, ich liebe übelst grafische Gewalt. Sehr schön, das ist wunderbar. Würde ich lesen.
Sofort.
Ich meine sogar, ich habe auch noch in den Besprechungen immer wieder von einer Comicbuchverfilmung, von einem Comicbuch gesprochen bei einigen Filmen, was ich mir daraus vorstellen könnte. Schön, dass du jetzt die Idee mal gebracht.
Ich glaube, wir hatten die Idee mit dem Comic schon mal bei auch zum Töten freigeben.
Zum Töten freigeben, oder genau. John Hatchers, ja.
Genau, von John Hatcher und Max im kambodschanischen Dschungel.
Ja. Wir haben schon drüber geredet. Ich finde die Idee super und ich würde es lesen. Diesen Batman von Brooklyn quasi, der.
Quasi, genau.
Oder? Ja. Hat was. Würde ich sehen wollen. Ich würde was anderes sehen wollen und zwar. Der Gino, der erzählt ja in Dead Revenge von seinen, immer wieder von Kindheitserinnerungen. Noch nie hat Seagal wohl so viel gelabert in einem Film wie in diesem.
So viel unnützes Zeug auch.
So viel unnützen Quatsch. Eine Kindheitsanekdote nach dem anderen. Ich bin meinem Vater nachgegangen, hab gesehen, wie er überall 10 Cent für gar nichts verdient und so weiter und so fort und bla. Aber er erzählt ja auch die Geschichte von ihm, Gino und Onkel Pino.
Genau, Gino und Pino machen eine Autofahrt.
Genau, wie sie irgendeinen Typen zusammengeschlagen haben, den Kofferraum gesperrt haben und so weiter und so fort. Und das heißt doch auch wirklich, dass Gino Fellino war als Kind wirklich bei der Mafia mit dabei.
Gino Fellino ist ein Psychopath, ja.
Ja, er hat einen Mafia-Hintergrund, der hat irgendwann sich entscheiden müssen, gehe ich jetzt nach links oder nach rechts, und er hat sich für links entschieden, ich gehe zur Polizei. Weil irgend da noch ein Gerechtigkeitsempfinden da war oder keine Ahnung, was es war. Oder geregeltes Einkommen, keine Ahnung. Oder einfach eine Möglichkeit, brutal zu sein. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber bevor er diese Entscheidung getroffen hat, war ein Kind, das sich im Umfeld der Mafia hat durchschlagen müssen, und das zu sehen, wie der kleine Gino da fast zum Gangster mutiert wäre. So quasi analog zu Goodfellas. Ein Film, der das unfassbar gut gemacht hat. Ich wollte als Kind immer ein Gangster werden.
Ja, das kann Goodfellas auslösen. Ja, das ist richtig.
Das ist ein wunderbarer Film und ich könnte mir vorstellen, da eine kleine Miniserie zu haben, die da den Weg von Gino Fellino aufzeigt, wie er ganz fasziniert war, was die Mafia für Möglichkeiten hat, dieses organisierte Verbrechen da in Brooklyn, wie die, auch da in Restaurants die besten Plätze, die geilsten Autos, die besten Weiber, den besten Schnaps, die geilsten Zigarren, den geilsten Scheiß haben. Das fasziniert.
Ich hätte dann aber auch gerne noch mit drin, wie er zur Polizei geht.
Du musst den Abzweiger musst du haben, denn er kommt zu einer Entscheidung, da muss was passieren, etwas, was gegen sein eigenes Gesetz ist, was sagt, nee, so geht's nicht weiter, ich muss jetzt diesen Weg nehmen.
Ja.
Dann musst du irgendein Konstrukt haben am Schluss dieser Miniserie, das ihn auf den rechten Weg bringt.
Genau. Ja, oder auch schon wirklich mittendrin oder weiß ich nicht, wenn wir von 6 Folgen reden, dann müsste das spätestens in Folge am Ende von Folge 4 passieren oder so.
Ja, ja.
Ja, 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 ja.
Das wär's. Das wäre mein Deadly Revenge.
Möchtest du dann auch gerne so einen allwissenden Erzähler haben, der das immer so aus dem Off kommentiert? So wie bei Goodfellas?
Am besten Seagal selbst, der jetzt in seiner Jetzt-Stimme I was very young when I was went to the Mafia. Würde ich lieben, das zu hören. Verstehst kein Wort, aber es ist super. Das ist toll.
Ja, vielleicht organisieren wir jemanden, der sich so ähnlich anhört, aber deutlicher sprechen kann. Aber ja.
Also ich verweise kurz auf einen wunderbaren YouTube-Kanal. Jason Brandt. Sagt der Name dir was?
Nein, sagt mir nichts.
Jason Brandt und sein Kollege und auch seine Frau, die schauen sich trashige Filme an, die ihnen vom Publikum geschickt wird. Und die sind gerade spezialisiert auch darauf, sich Seagal-Filme anzuschauen.
Hey, du hast es mal erzählt. Doch, dort jetzt. Ja,
du kannst genau. Auf Patreon, wenn du dafür bezahlst, siehst du, wie sie den ganzen Film komplett schauen und das quasi darauf reagieren.
Und bei YouTube sind die Zusammenschnitte.
Genau, so 20 Minuten etwa. Aber ja, reicht
gut.
Völlig.
Ja, gut, wenn du das Beste davon dann zusammenschneidest, umso besser.
Und die haben erst gerade in einer der neuen Episoden haben sie über General Commander gesprochen. Oh einer der letzten, einer der aktuellsten Seagal-Filme.
Ja.
Und das, ich will nichts vorwegnehmen. Er sitzt einfach nur da. And he talks like this. And I am really not in the mood for acting today. I'm just sit here and do this. And that's all I'm gonna do. Und du denkst einfach, what the fuck? Es ist wirklich krass, das zu schauen. Und ich sag dir, wenn wir weiter progressen, irgendwann, mein Freund, müssen wir switchen in die Originalfassung, weil wir Dinge in der deutschen Fassung nicht mitbekommen. Was wirklich passiert ist, wie er spricht, wie demotiviert Seagal sprechen wird irgendwann. Ich sag's dir, wir haben die besseren Filme wegen den deutschen Fassungen später. Das ist kein Witz, wir haben die hochwertigeren Filme. Du siehst teilweise nicht, was für Scheiße da in der Produktion passiert ist. Wir bekommen das in der deutschen Fassung nicht mit über. Wir müssen switchen auf Englisch. Ich sag's dir, irgendwann müssen wir switchen.
Okay, ja.
Beide schauen.
Ich hab Jason Brandt jetzt mal abonniert. Werde ich mir auf jeden Fall ein paar Sachen angucken.
Wir gehen zu Alarmstufe Rot, diesem Meilenstein. Ich glaube, dieser Film, die Besprechung diesem Film hat mich richtig müde gemacht. Ich war richtig platt danach, ich weiß noch. Wir sind im Dunkeln hier gesessen.
Rot.
Es war alles dunkel draußen schon. Ja. Wir haben uns ins Delirium gelabert.
Wir haben im Hellen angefangen und bestimmt 4 Stunden später oder so mit Vorgesprächen oder so haben wir endlich dann mal gesagt, okay, jetzt
ist okay.
Ich glaube, wir haben alles.
Dann habe ich noch etwa weitere 6 Stunden geschnitten oder so. Keine Ahnung. Ja, eine Alarmstufe Rot, was können wir da noch machen?
Ach, da können wir noch einiges machen. Ich habe ja die Frage gestellt, wie kam es eigentlich dazu, dass Casey Ryback, dieser hochdekorierte Supersoldat, überhaupt zum Koch degradiert wurde? Denn es wird ja gesagt, dass Casey Ryback sein Team verloren hat. Bei irgendeiner Mission wurde offensichtlich komplett zusammengeschossen und ist dann ja hinterher zu seinem Vorgesetzten gegangen und hat ihm ordentlich eine reingezimmert. Das war ja der Auslöser dafür. Und ich würde gerne diesen Einsatz sehen von diesem Team. Und ich hatte da gerade, als ich die Idee niedergeschrieben hatte, Navy Seals im Kopf, den Film mit Charlie Sheen, mit Michael Biehn, danke, ne, vor allem, und auch mit Bill Paxton, der ist ja auch noch dabei, als der super Scharfschütze Gott, großartige Sache. Auch generell halt ein strunzdoofer Film, aber mit einer tollen Ausstattung, der knallt am Ende schon ordentlich. Ja, also so obskure Szenen drin, also nicht ganz so drüber, aber so in der Richtung. Ich würde gerne dieses gut funktionierende Team von Navy Seals sehen, die sich vielleicht immer so auf den Ernstfall vorbereiten, mit Casey Ryback als Ausbilder und Teamleiter. Und alle sind so ein bisschen drüber, aber alle sind irgendwie auch grundsympathisch. Du kannst als Zuschauer irgendwie mit jedem, kannst du so ein bisschen connecten und so. Und dann kommt halt diese Mission, die so unfassbar schief geht. Vielleicht noch mit so kleinen Vorankündigungen oder so. Und vielleicht wird die Figur von Strannix, der größte Bösewicht aus Alarmstufe Rot, wo ja angedeutet wird, dass sich Ryback und Strannix kennen, offensichtlich aber nicht persönlich, sondern vielleicht nur auf dem Papier oder allerhöchstens mal ganz kurz gesehen.
Übers Funkgerät. Einer in der Zentrale oder zwei gleichzeitig operierende Teams.
Ja. Ja, und ganz genau. Und
die begegnen sich nicht wirklich oder nur aus der Ferne kurz.
Ja.
Und mehr kennen die sich nicht.
Oder es sind einfach Ryback und Strannix, die bei der Missionsbesprechung anwesend sind. Und es wird gesagt, so, werden zwei Teams operieren. Strannix ist dafür zuständig, Rybacks Team ist dafür zuständig. Rybacks Team wird total zusammengeschossen. Ne, irgendwie sowas. Ja, dass man da so eine kleine Verbindung zumindest zur Alarmstufe Rot hat. Noch eine ganz lose, muss noch nicht mal unbedingt sein. Wäre aber dann eher so ein bisschen der Zuckerguss obendrauf. Ja, und es läuft natürlich letztlich darauf hinaus, dass Ryback als Einzelkämpfer so ein bisschen Rambo 2-mäßig da grausame Rache übt für seine Männer. Und bei der Mission, wie auch immer die aussah und ausgesehen haben könnte, da wirklich brutal dreckig und blutig dann gegen die Schergen vorgeht.
Wunderbar. Wunderbar, ja. Wunderbar. Ich werde jetzt ein bisschen freestylen, denn die Ideen gehen gerade steil bei mir.
Ja, wunderbar.
Ich will ein Prequel zum einen für Miss Juli 89.
Ernsthaft?
Und zwar will ich ein Prequel im Erotikbereich. Was ist denn? Und ich sage immer, Erika Eleniak, die hat so ein Gesicht, so ein Drama-Gesicht.
Ja, ja.
Das ist so eine, die Frau ist eine.
Die hat immer diesen nachdenklichen Blick.
Die hat so diese Ausstrahlung von Traurigkeit in sich, oder? Ich will wissen, was ist mit Miss Juli passiert, damit sie Miss Juli geworden ist und ihre Karriere besteht daraus, ihren Arsch und ihre Titten zu zeigen, vor 100 Marines aus der Torte springt. Was ist passiert?
Ja, weil eigentlich könnte man ja sagen, da bist du ganz schön tief gerutscht, ne?
Ja.
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 Hat sie sich wahrscheinlich anders vorgestellt.
Oder sie ist Studentin und verdient so ihr Geld.
Du könntest aber auch.
Also OnlyFans gab es damals noch nicht, weißt du?
Nee, ist richtig. Aber du könntest auch beides machen. Du könntest ein Prequel und ein Sequel über sie miteinander verbinden in einem Film. Du zeigst einmal, wie sie wirklich am Boden ist, ganz am Anfang des Films, ne? Und dann passieren diese Sachen eben, das handelt man dann relativ schnell ab und zeigt dann, was danach mit ihr passiert.
Was passiert denn noch mit ihr? Das ist der Punkt, sie ist so langweilig, die Figur gibt absolut nichts her. Wird sie Ausbilderin bei der Navy? Nein, sie hat einen Typen erschossen, okay. Was?
Naja, sie tingelt durch sämtliche Talkshows.
Stimmt.
Sie wird relativ schnell berühmt dadurch.
Stimmt,
sie erlangt große Bekanntheit. Vielleicht kriegt sie noch mal kleine. Vielleicht schreibt sie ein Buch oder so. Sie kriegt kleine Rollen, aber dann ebbt das irgendwann ab. Dann kriegt sie ein Drogenproblem und stirbt einsam und verlassen.
Okay, vergessen diese Prequel-Idee. Die ist nicht gut. Nimm mir die andere Idee, die ja auf dem Papier auch steht. Ich will eine Vorgeschichte aus der Sicht von Strannix. Denn eigentlich, diese Figur gibt was her. Strannix ist ein verdammt interessanter Typ. Auch halt wegen dem Schauspieler dahinter. Okay, Tommy Lee Jones war fantastisch.
Das stimmt, aber ja.
Wie ist der durchgeknallt? Was ist passiert, dass der vom Guten zum Bösen geworden ist? Der hat einen Switch gemacht. Warum und wieso und weshalb? Was? Da müssen ganz viele Dinge passiert sein. Und da könnte Ryback sogar noch Mitschuld haben. Und er könnte die Scheiße selbst mitverursacht haben, ohne es direkt zu machen. Man müsste es nur richtig fabrizieren jetzt.
Also eigentlich schlägst du ja gerade vor, dass wir uns da jetzt nicht auf einen Film einigen, sondern sowohl deine Idee als auch meine Idee back-to-back drehen. Dann hast du nämlich einmal das Ryback-Prequel und einmal das Strannix-Prequel. Was für ein Zungenbrecher.
Genau, richtig. Strannix-Prequel wäre doch geil. Du hast eine Story aus zwei verschiedenen Blickwinkeln.
Ja!
Sehr, sehr geil. Wow.
Oh, großartig. Das finde ich gut.
Wir brauchen einfach nur Geld und machen wir das Ding selbst.
Ihr habt das zuerst gehört, ne? Ihr wisst Bescheid.
Ihr wisst Bescheid. Ja.
Mehr das gibt's ist gut, einfach back-to-back. Ja, aber das ist fantastisch. Das ist ein bisschen wie diese Filme, das ist ein bisschen wie diese Murmeltier-Filme oder diese Murmeltier-Geschichten. Du erlebst immer wieder dieselbe Geschichte, aber ein Detail ist immer anders oder immer aus einer anderen Perspektive, dass du immer an eine Situation kommst, die immer wieder gleich ist, aber du siehst es wieder aus einer anderen Perspektive. Liebe ich ja. Und da kannst du natürlich, also wenn du dann das Ganze auf ein Actionfilm-Niveau hiefst, mit Tommy Lee Jones zu seiner besten Zeit und Seagal zu seiner besten Alarmstufe Rotzeit und das Ganze in so ein richtiges Knallbonbon verpackst, es wäre was völlig Neues. Hat man, glaube ich, so noch nicht. Mir fällt nichts Vergleichbares ein. Ich sag einfach mal, es wäre ein Novum.
Ja, das wär's. Das wär's. Und ich glaube, die Leute würden schauen.
Garantiert sogar. Weil ich glaube, dass wenn ein Franchise von aus der Karriere von Steven Seagal wiederbelebbar wäre oder wiederbelebbar ist, dann ist es Under Siege. Dann ist es Alarmstufe Rot. Egal, ob der erste oder der zweite Teil. Dieses kleine Mini-Franchise, das ist das, was man nochmal aus der Versenkung heben könnte.
Ja, und noch, wir haben schon drüber geredet. Irgendwann ist das alte News, aber da ist ja ein Remake in der Mache. Ich schaue es jetzt gerade nochmals kurz an. Was sind da die letzten News, die wir haben? Warte mal kurz. Was? Ein neuer Lord of the Rings-Movie macht Warner Brothers? Sind die wahnsinnig? Ein Leo DiCaprio Comic-Book-Movie and a remake of two of the most popular movies from the 90s. Und zwar, ich scroll jetzt einmal runter. Ja, wo steht's denn?
Ich glaube, das nimmt einen ganz merkwürdigen Touch mittlerweile an. Der Typ, der dafür verantwortlich ist, ist ein Regisseur aus Korea, glaube ich, der Train to Busan vorher gemacht hat. Und so wie es jetzt scheint, wird das aber eher so eine Art Zombie-Geschichte.
Was?
Ja.
Ja, das wird ja, ja spannend, oder?
Ja, ja, genau. Und es soll heißen, also damit wird es, glaube ich, in Verbindung gebracht, es soll heißen The Last Train to New York. Das ist das, was die da jetzt, glaube ich, draus gemacht haben, wenn ich das hier richtig verstehe.
Wir werden mit Argusaugen auf dieses Projekt blicken. Mit Argusaugen. Denn wenn die unseren lieben Under Siege in Zombie-Streifen verdrehen jetzt, dann sind wir mal nicht ganz glücklich, würde ich sagen. Dann ist es einfach kein Remake. Punkt.
Ah, die sind, ja, es ist quasi ein Remake jetzt erstmal von Train to Busan. Last Train to New York, so. Und ihm wird aber auch immer noch das Remake von Under Siege zugeschrieben. Aber
okay, okay.
Man ist sich da nicht sicher, wie weiter die Sachen gerade sind. Naja.
Gehen wir eine Stufe weiter.
Aufs brennende Eis!
Aufs brennende Eis und Jan, ich hab's gelesen, was du da geschrieben hast. Ich glaube, das ist großartig.
Meinst du?
Ich bin nicht sicher.
Also ich glaube, auf brennendem Eis, on Deadly Ground, ne? Diese Figur, Forrest Taft, ist, glaube ich, von diesen sieben Filmen ist sie, glaube ich, die streitbarste. Weil der Typ, erstens hat er einen richtig gewaltigen Aluhut auf. Das kann, muss man einfach mal so sagen. Und zweitens ist es einfach ein verdammter Ökoterrorist. Ne? Jetzt mal unabhängig davon, dass natürlich die richtige Entscheidung ist, eine Ölbohrstation, in der irgendwie falsche Teile verbaut sind und die so oder so zu einer riesigen Umweltkatastrophe führen wird, abschalten zu wollen. Abschalten. Was er ja nicht tut. Ist das, was Forrest Taft in diesem Film macht, einfach der Aufruf zum Ökoterrorismus.
Ja, absolut richtig.
Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Denn am Ende fliegt ja diese Ölbaustation Aegis One fliegt in die Luft. Ja, Forrest Taft sagt zwar, er hat die Sprengsätze alle genau so platziert, dass das Öl in den Kern zurückgedrückt wird und da kommt nichts raus. Aber wir reden hier von einer riesigen Raffinerie, die in einer riesigen Feuerwalze einfach zerstört wurde, mitten in Alaska.
Mit Chemikalien und allem.
Mit Chemikalien, du kannst es dir nicht vorstellen, du kannst es dir nicht ausdenken. Und du kannst mir sagen, was du willst, ey, der hat diesen Bereich da in eine chemische Wüste verwandelt. Und mich würde interessieren, wie geht's mit der Region denn nach dieser Explosion weiter? Da das war so mein Haupt eigentlich. Ich habe erst noch was anderes gedacht, ne, aber das kann ich ja gleich noch mal kurz sagen. Aber es geht so ein bisschen in Richtung Postapokalypse, auf jeden Fall. Postapokalypse allerdings im kalten Alaska. Eisbären sehen wir keine mehr. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Die sind alle tot.
Die sind alle tot.
Die kleinen Robben, tot.
Alle.
Alle.
Nicht mal tot geglaubt. Einfach so, Chemie. Ach,
die Bären, alle tot.
Alle das Bären. Der letzte Bär, der da ist, ist Forrest Taft, der den Geist des Bären in sich trägt. Und ja, Forrest Taft ist auch einer der wenigen Überlebenden, die sich in dieser Einöde zurechtfinden müssen jetzt. Und er muss mit dem, was er in seiner Vergangenheit getan hat, muss er sich auseinandersetzen. Und wir erleben nicht nur einen Kampf ums nackte Überleben, den er zusammen mit den Stammesangehörigen der Inuits führt, sondern wir erleben auch einen tief gespaltenen Forrest Taft, der sich mit den Fehlern seiner Vergangenheit auseinandersetzen muss. Sein hochemotionales Drama. Und ich würde dir vielleicht am ehesten The Road würde ich, glaube ich, ins Feld führen. Also richtig übel in
Apokalypse. The Road ist Viggo Mortensen, das ist der mit dem Sohn, oder was? Die haben eine Revolver mit zwei Schuss drin.
Ja.
Für einer, die Fälle.
Einer der schlimmsten postapokalyptischen Filme, die ich je gesehen habe. Das meine ich im positiven Sinne.
Ich wollte es gerade sagen.
Das meine ich im aller positiven Sinne. Es war eine furchtbare Erfahrung, die ich da gemacht habe mit diesem Film.
Im positiven
Film.
Sinne.
Im positiven Sinne, ja, der Film, der ist wirklich gut, aber der geht unter die Haut. Und da bin ich gerade, ne? Das muss richtig dreckig sein, das muss in die Fresse sein, richtig übel. Und genau, ich will Forrest Taft richtig leiden sehen. Ja, das wäre seine Oscar-Rolle, auf jeden Fall. Kein Scheiß. Ich will eine Mischung aus The Road und The Revenant. So sieht's aus.
Ach du Scheiß. Ja, Steven, wenn du das verfilmst, hey, dann wär's großartig. Ich konnte es kaum glauben, dass ich es gelesen habe. Vor allem, du hast es so herrlich geschrieben. Wir erleben ein tiefgründiges Drama, in dem sich Forrest mit den Fehlern seiner Vergangenheit auseinandersetzen muss.
What? Und
das ist eine Signalfigur mit überhaupt irgendwas auseinandersetzt, aus einem gebrochenen Arm. Ist nicht vorstellbar eigentlich.
Ist überhaupt nicht vorstellbar.
Wer da sitzt und dann so, ich habe viel. I made mistakes. Yeah, I pay the price. Nature, pay the price.
Fertig. Und ich sag mal, das passt auch so gut, diese Fortsetzung passt auch so gut zu Undeadly Ground, weil da ist ja auch dieser Forrest Taft, der macht ja eine wahnsinnige Wandlung durch. Vom Arschloch zu jemandem, der seinen inneren Frieden findet und sucht und so, ne?
Vom Saulus zum Paulus.
Ja, genau. Und das ist ja schon eine Performance, die ist ja atemberaubend.
Nein, also das ist ja wirklich, da hat es egal kaputt gespielt, muss ehrlich sein, da hat er alles gegeben.
Alle an die Wand gespielt hat er.
Nicht alle. Er hat den einen zwar besiegt, aber mental ist diese Figur der Gewinner des Ganzen. Denn A,
ja.
Er hat es überlebt.
Ja, stimmt.
Das eine, er hat eine körperliche Auseinandersetzung mit einer Steven Seagal-Figur überlebt. Ergo, musst du ein Gewinner sein. Ich rede von Big Mike. Big Mike, das Handklatschspielchen da, das in der Kneipe da gespielt wird. Und Big Mike ist dieser Mobber, dieser Inuit-Mobber, der da diesen einen armen Inuit-Indianer, Eskimo, wenn es sagen darf, das Wort, zusammengeschlagen
Inuit ist schon
hat.
Richtig, ja, genau.
Inuit ist richtig. Ja. Er ist Rassist.
Aber vom Feinsten.
Und ich will mehr über ihn wissen. Ich will den Mann verstehen. Das heißt doch, put yourself into the other person's shoe. Versuche herauszufinden, was ist mit dem passiert.
Was hat ihn so werden lassen?
Was hat diesen armen Mann so werden lassen? Hab Mitgefühl, Verständnis. Und dann will ich ein Prequel zuerst, wo wir sehen, wie dieser Mann als Kind, was er durchmachen muss, damit dieses Arschloch geworden ist. Vielleicht ultra gewalttätiger Vater. Umfeld rassistisch, für mich schon gar keine Frage. Es waren alles Rassisten, keine Frage. Irgendwie ging zu Army vielleicht. Rausgeschossen worden, weil er mit seinen dunkelhäutigen Kollegen nicht klarkommen ist. Alles möglich. Musste jetzt da in hinterletzten Kaff in Alaska arbeiten. Scheiß Ölplattform. Abends kannst du nur in dieser einen Kneipe was saufen gehen. Mehr gibt das Leben nicht her. Und dann sind diese scheiß Inuits da. Die sind ja schuld an allem. Es nehmen die Ausländer da. Es nehmen die Schuld. Weißt du, was die Ausländer
meinen? Ja, 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 ja.
Wie man bei uns Deutsch und Schweiz redet. Ja, Ausländer, die nehmen uns die Arbeit weg. Weißt du, was ich meine?
Ja, also, absolut.
Das ist ein hasserfüllter Mann, der hat die Läuterung erlebt in Form eines messiasartigen Menschen, der zu ihm runtergestiegen ist und mit ihm ein Handklatschspiel gespielt hat.
Der ihm effektiv einfach den Rassismus aus dem Leib geprügelt hat.
Ja, und ich will sehen, die Läuterung, was ist davor passiert, in zwei Filmen, was ist danach passiert und danach ging der gute Mike, nachdem seine Wunden verheilt sind, geht er nach Namibia und versorgt kleine Kinder und bringt denen Lesen und Rechnen bei.
Ach du meine Güte.
Das will ich sehen in genau diesem Kitsch. Und
also, du möchtest auch, dass das dann wirklich so in Richtung Kitsch geht? Weil das, ja, kann man ja machen. Du kannst es ja übelst kitschig. Du drehst den Farbfilter, du drehst die Kontraste bis auf Anschlag, legst dann noch einen Weichzeichner drüber. Und dann...
Ich habe My Name is Earl vor mir.
Ah, okay. So ein bisschen in die Richtung.
Das kannst
Richtung.
Du ja
okay.
nicht wirklich ernst nehmen, ist aber tiefgründiger, als du meinst.
Ja, und vordergründig, es ist so Dramedy, ne? So könnte man es am besten.
Ja, genau. Aber es hat mehr Aspekte, die man ernst nehmen kann, als Lächerlichkeit. Weißt du, was ich meine? Und ja, das sehe ich da sehr ähnlich.
Was ich ganz witzig finde, weil ich habe Big Mike... ich glaube, der könnte, als Komiker könnte der echt viel hergeben oder als so als komisch, tragische Figur. Da könnte er, glaube ich, echt viel hergeben. Und wenn man das dann nochmal so richtig drehen könnte oder drehen würde, das Ganze mit ein bisschen Komik aufpeppt, wäre es wahrscheinlich sogar erträglich. Ja.
Und der Punkt ist ja auch, dass dieser Schauspieler, der Big Mike gespielt hat, hieß er Mike Starr oder sowas, ja, finde den generell großartig. Das ist einfach so eine Erscheinung.
Er ist ein guter Mann, ne?
Ist ein guter Mann, der gefällt mir. Also das, der hat was. Hm? So machen wir das.
Finde ich gut.
Ja.
Der letzte auf der Liste.
Ja, hau mal raus, weil ich werde wohl spontan was aus dem Arsch ziehen. Das, ich
fand, okay, dann
ich fand's schwierig.
Dann kommen wir jetzt zu Alarmstufe Rot 2. Die Fortsetzung. Und ich habe gerade schon gesagt, das ist das Franchise, wo man irgendwie, das kann man noch am ehesten wiederbeleben. Und da war ich jetzt gedanklich mal wirklich in der Jetztzeit, in der heutigen Situation. Was macht man mit Casey Ryback, wenn man den tatsächlich 2023 nochmal in den aktiven Dienst zurückholen würde? Ja, die Antwort ist relativ einfach. Nix. Auf den Tisch oder auf den Stuhl setzen. Das gibt der Mann einfach nicht mehr her. Und man kann auch nicht verlangen, dass ein heutiger Steven Seagal nochmal ein super Navy SEAL Elite-Kämpfer memt. Das macht keinen Sinn. Aber Casey Ryback hat ja eine Nichte. Sarah Ryback, die uns in Alarmstufe Rot 2 präsentiert wird. Und Sarahs Familie kommt ja bei einem Flugzeugunglück ums Leben. Das lernen wir ja in diesem Film. Und Ryback kümmert sich dann ja ein bisschen um sie. Und die Fortsetzung Alarmstufe Rot 3 handelt eben nicht mehr von Casey, sondern von seiner Nichte, von Sarah. Wir wissen nicht genau, das kann man jetzt dem Zufall überlassen. Ich fand die Idee ganz interessant, dass sie entweder auch zum Militär geht, ihr Vater war beim Militär, Ryback war beim Militär, warum sollte sie das nicht auch machen? Sie kann schon irgendwie ein paar Moves oder so. Spannend fand ich aber auch die Idee, dass Sarah vielleicht irgendwann mal Caseys Restaurant übernimmt, beispielsweise, und ebenfalls zu einer Spitzenköchin wird, aber gleichzeitig ihr ganzes Leben lang von ihrem Onkel ausgebildet wurde. Also richtig auf die Fresse hauen kann, wenn es sein muss. Weil, ja, du kriegst den Navy SEAL nicht aus, nicht aus Ryback raus, ne? Ganz klar.
Sie ist ein Ryback.
Sie ist ein Ryback, genau. Und irgendwann kommt es dann aber dazu, dass, bleiben wir mal bei dem Restaurant. Sagen wir, Casey's Restaurant, das Mile High Café, wird ausgezeichnet. Zusammen mit ganz vielen anderen Restaurants wird es ausgezeichnet. Und diese Veranstaltung wird überfallen. Und die Leute werden zu Geiseln genommen. Und Ryback, ne, Casey Ryback sitzt vorne im Publikum die ganze Zeit nur. Sitzt ja irgendwo prominent an so einem runden Tisch oder so und kann nichts machen. Wird er sich bewegen, wird er sofort abgeknallt. Aber Sarah ist im Hintergrund, weil die wollte gerade eigentlich auf die Bühne kommen.
Oh.
Und muss jetzt diese Terroristen ausschalten. Das sind ja dann nicht Terroristen. Ich weiß noch nicht genau den Grund. Vielleicht wollen sie die Spendengelder klauen. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Spendengala. Sie wollen die Spendengelder
so viel gespendet, klauen. Nämlich unfassbar viel gespendet.
Ja, aber wer weiß, wenn das Mile High Café so richtig zu den Top-Notch-Adressen des Landes gehört, so mit ein paar anderen noch. Mittlerweile, wer weiß.
Du hast gerade so einen geilen Punkt genannt, da muss ich an eine komplett andere Filmtrilogie denken. Jetzt pass auf. Wir haben Alarmstufe Rot 1 und 2, Casey Ryback, Hauptfigur. Dann kommt Teil 3, den du es gerade genannt hast. Und Casey Ryback, wir freuen uns, ihn zu sehen. Und Casey ist da, yes. Der haut wieder auf die Fresse und das ist die ganze Zeit nur rum, während eine andere Figur die Hauptrolle übernimmt und die Arbeit erledigt. Das ist passiert in einer anderen Filmtrilogie. Und zwar ist keine Actionfilmtrilogie, Sportfilme. Goal 1 bis 3.
Okay.
In Goal, ich fasse es ganz kurz zusammen. Goal 1, junger Mexikaner, der in Los Angeles lebt, spielt Fußball, wird von einem englischen Scout entdeckt und zu Newcastle United geholt. Das Coole an den Goal-Filmen, du hast die Zusammenarbeit mit den Verbänden gehabt, du hast die richtigen Fußballstars gesehen, sie haben ganz nette Fußballszenen gehabt, nicht besser machen als sind, aber es war okay, irgendwie so halbwegs. Teil 2. Der Mann hat sich jetzt, Muniz geheißen, keine Ahnung, hat sich in Newcastle durchgesetzt und macht den Move zu Real Madrid. Und du bist kein großer Fußballfan, auch wenn du aus dem Ruhrpott stammst, das weiß ich. Aber du hast da wirklich, da haben sie Beckham aufgefahren, Zidane. Jeder, der mal bei Real gespielt hat, hat da mit. Es war wirklich, sie haben es gut emerged.
Alle mussten ihre Gesichter mal in die Kamera halten.
Ja, und sie hat, es hat ein gewisses Feeling gehabt von auch Beverly Hills 1910, weißt du, so Drama-Elemente, die waren einfach so Teenie-Style. Und dann kam der dritte Film, denn jetzt geht's an die Weltmeisterschaft. Und wir haben uns doch gefreut. Also nicht wirklich groß, aber ich habe gedacht, cool, jetzt geht er an die Weltmeisterschaft. Und ich weiß gar nicht mehr, hätte er für England gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Ich keine Ahnung, ist zu lange her. Aber die Figur verlässt sich zu Beginn des Films und sitzt den ganzen Film nur auf der Tribüne quasi und macht nichts. Das heißt, du siehst, wie... Nimm mir Rocky Balboa, der für 2 Filme lang zur Hauptfigur wird und im dritten darf er nur da sitzen im Publikum. Geil. Genau das haben sie in Goal 3 gemacht. So was hast du nicht, das kannst du nicht glauben.
Ja gut, und das wird natürlich auch unfassbar nicht funktionieren. Schlecht.
Und Hauptstufe Rot 3, ich finde den Aspekt, dass Casey nur da sitzt, finde ich großartig. Aber wenn ich im Kino bin und ich in Hauptstufe Rot 3 sind, der Alte sitzt nur da. Stell dir mal vor, ein Film, in dem Steven Seagal nur auf dem Arsch sitzt. Sowas gibt's doch nicht.
Ja,
oder doch?
oder doch. Mein Gedanke ging ja eher in die Richtung, ich mag taffe, starke Frauenfiguren in Filmen. Sehe ich gerne. Du selbst hast ja auch vor kurzem noch hier über Aliens gesprochen, ne? Beispielsweise. Sei an der Stelle sehr zu empfehlen, die Action-Kult-Folge.
Grüße an Steffen,
ganz genau. Und es gibt wenig gute Vertreter davon, von diesem Genre mit einer starken Actionheldin als Galionsfigur. Das ist ein, also ich würde sagen, mit John Wick sind da wieder einige Sachen erschienen. aber das meiste dann auch nur so DTV-Ware und so wirklich richtig starke Vertreter sind da eigentlich nicht bei. Ich vermisse so ein bisschen dieses Subgenre aus dem Hongkong-Action-Kino, dieses Girls with Guns-Gedönse mit Moon Lee oder wie heißt sie, Yukari Oshima oder so. Das hätte ich gerne mal wieder. Und ich glaube, das wird auch funktionieren. John Wick ist eingeschlagen wie eine Bombe und die Filme laufen immer noch gut, auch wenn ich der Meinung bin, dass man jetzt so langsam das Franchise vielleicht mal, dass man da mal einen Punkt hintermachen sollte. Aber nichtsdestotrotz gieren die Leute danach.
Es kommt eine TV-Serie.
Siehst du.
Die ist schon in Planung, das Hotel, über dieses Hotel da. Also das kommt ja.
Ach stimmt, ja, richtig, habe ich auch gelesen. Naja, aber wie dem auch sei, die Leute gieren danach und ich bin fest davon überzeugt, wenn du so ein Franchise wie Alarmstufe Rot nimmst und du nimmst dann starke weibliche Figur rein und du arbeitest vielleicht so ein bisschen mit Rückblicken, wie sie von Casey Ryback ausgebildet wird und so, um dann am Ende in diesem Showdown eben die Lage auf dieser Party irgendwie unter Kontrolle zu bringen, in bewährtester Alarmstufe Rot / stirb langsam Rip-Off-Manier. Das könnte funktionieren.
Das könnte funktionieren, ja.
Ja.
Ja. Ich habe nichts aufgeschrieben zu diesem Punkt, weil mir bis vor kurzem nichts in den Sinn gekommen ist.
Bis jetzt. Siehst du mal, man muss halt nur ein bisschen drüber quatschen. Dann.
Ich brauche ein bisschen Inspiration.
Ja.
Du hast bei den ersten Alarmstufe Rot-Filmen nur wenige Konstanten, die immer wieder vorkommen, neben Steven Seagal. Und das sind Tom Baker, Admiral Garza und Captain Admiral Bates und Captain Garza heißt er, glaube ich.
Ja, Garza.
Das sind die einzigen Konstanten, die es gibt.
Ja, ist richtig.
Und es gibt eine Figur, die finde ich großartig, auch wegen Schauspieler. Nick Mancuso, der Tom Baker spielt.
Dieses schmierige Arschloch.
Dieses schmierige kleine Arschloch, das auch bei Stromberg mitspielen könnte. Als Stromberg eigentlich. Der hat Möglichkeiten, dass er einfach ein widerlicher Chef wäre. Ist er auch. Also der, du willst nicht als Frau unter dem arbeiten müssen. Das ist einfach der begrabst dich, der lässt Sprüche fallen, das...
Ja, nee, der ist geht unangenehm.
Geht gar nicht. Aber seine Figur weiter zu erforschen, den Niedergang des Tom Baker, denn wir haben ihn nur kennengelernt als absoluten Versager. Er ist ein absoluter Loser, der ist mit Glück in die Position gekommen, der hat noch nie einen Erfolg verbucht, nicht so, dass wir es sehen konnten. Wir wollen mehr über Tom Baker sehen. Wir wollen wissen, Tom Baker hat mal was richtig gemacht. Er muss in diese Position sich das verdient haben, dass er diesen CIA-Posten bekommen hat irgendwann. Und später diesen Posten bei dieser ATAC. Wie? Ich will eine Tom Baker, ein Biopic über Tom Baker.
Das Gute ist ja, ne?
In drei Teilen.
Wenn man Tom Baker einfach nur auf diese beiden Teile runterbricht, dann hat er genau zwei Leute ausgebildet. Der eine wollte Honolulu mit atomaren Marschflugkörpern irgendwie platt machen und der andere wollte gleich das ganze Pentagon und den Atomreaktor darunter mit einem Killersatelliten sprengen. Also, das wären so Punkte, die würde ich auf meinem Lebenslauf, glaube ich, weglassen.
Ja, vielleicht. Aber das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Und das ist auch mein Punkt. Alarmstufe Rot 2 ist fast schon zu comichaft. Ich kann es kaum ernst nehmen. Also gut, der Film mir gefällt. Und du hast die beste Option, hast du mit Sarah genannt. Sie war auch die beste Figur im Film, die beste Darstellerin vielleicht sogar. Ich finde, sie hat richtig gut gespielt, sage ich immer noch, die Catherine Heigl. Deswegen konnten wir uns auch was denken. Das ist eine kleine Fighterin. Die bringst du nicht tot aus mit Schuss in den Kopf. Die gibt nicht auf. Also die hat Eier. Und wenn sie dann noch mehr Können hätte, mehr Skills hätte, wäre die richtig gut.
Ja.
Ergo, finde ich, hast du die beste Idee wirklich ausgearbeitet. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der Casey rumsitzt. Da würde ich durchdrehen. Da würde ich ins Kino gehen und würde komplett durchdrehen.
Wäre der Hammer, oder?
Ich würde dich hassen für die Idee, aber ich finde es großartig. Ich finde die Idee super.
Und natürlich brennt ihm wieder der Kuchen an. Ganz wichtig.
Natürlich. Ey, großartig. Also ich glaube, wir haben hier euch ein kleines Bonmot geboten, was man aus diesen ersten 7 Filmen alles noch so rausholen könnte. Und ich könnte mir sogar vorstellen, lieber Jan, dass wir diese Episode nach dem nächsten Chapter an Seagal-Filmen wiederholen könnten. Denn wir werden jetzt über Mal sehen, was uns in den Sinn kommen wird, aber wir können drüber reden. Wir sprechen bald über Einsame Entscheidung, über Glimmerman, über Fire Down Below, über den Patrioten. Mhm. Das sind 4 Filme. Und dann geht auch dieses Chapter krass zu Ende eigentlich. Dann ist für einige Jahre Schluss. Und nicht bei uns, bei Seagal. 98 bis 01 kam absolut nichts. Nur Gerüchte. Er will nicht mehr Schauspieler.
Sehr, sehr viele Gerüchte.
Ja, Energy Drinks, die er gemacht hat.
Stimmt, diese japanische Werbung, ne?
Ja, und was ich was alles noch, was so kam. Ich kann mich kaum noch erinnern, er kam bei Galileo damals, Anfang 2000er oder 1999 noch. Steven Seagal, der Schauspieler, hat gesagt, er will nicht mehr acten, er macht nur noch, keine Ahnung, isst nur noch Ravioli. Ich habe keine Ahnung, was sie gesagt haben. Und hätte auch gepasst. Und ja, da könnte man mal sehen. Und wir werden Ideen haben, das ist ganz klar. Das können wir sprechen, oder?
Ja, wir werden diese Ideen von rechts nach links wälzen, hin und her bewegen und irgendwann werden wir einfach die nächste kleine Special-Folge von, wie haben wir es genannt? Seagal-Faktor. Das Unfassbare auf euch loslassen.
Ich liebe den Titel. Ja, meine Damen und Herren, machen wir es. Ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Ja, wir hoffen, ihr konntet mit dieser Episode was anfangen, wollten euch zum 1. April hin ein bisschen überraschen mit sehr, sehr leichter Unterhaltung rund um unsere Lieblingsfilmreihe fast schon, die Seagal-Filme. Und dann verweisen wir wieder herzlich auf die Zimbelaffen. Es ist jetzt 1. April, Zimbelaffen, was macht ihr, was habt ihr gemacht? Hast du schon eine Ahnung?
Ja, also heute ist auch eine Folge von uns rausgekommen und ich sag einfach mal so, nehmt's vielleicht nicht ganz so ernst. Wobei, ein Fünkchen Wahrheit steckt vielleicht doch drin. Kommt einfach mal vorbei und hört euch den Quatsch an.
Okay, ihr findet natürlich die Zimbelaffen in den Shownotes verlinkt, gemeinsam mit den Links zu allen Seagal-Filmen, die Jan und ich besprochen haben. Da könnt ihr gleich euch stundenlang jetzt Seagal in die Ohren drücken. Das hört sich widerlich an, aber macht's einfach. Es könnt euch gut unterhalten, hoffen wir zumindest. Und dann geht's bei uns bald weiter mit Einsame Entscheidung. Yay!
Ja, ich freue mich.
Ich freue mich tierisch. Meine Freunde, macht's gut und bis bald.
Ciao for now. Macht's gut. Ciao.